Als Jesus den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh doch, was für mächtige Steine und was für prachtvolle Bauten. Dich beeindrucken diese gewaltigen Bauten, entgegnete Jesus. Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später saß Jesus auf dem Ölberg, von wo aus man zum Tempel hinüberblickt. Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren mit ihm allein. Da baten sie ihn: Sag uns doch, wann wird das geschehen? Und an welchem Zeichen werden wir erkennen, dass die Erfüllung all dieser Dinge bevorsteht? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, antwortete Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen: Ich bin es. Sie werden viele irreführen. Und wenn ihr von Kriegen hört und von Kriegsgefahr, und wenn Kriegsgefahr droht, dann erschreckt nicht. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird bald in dieser Gegend Erdbeben geben und bald in jener, und Hungersnöte werden die Menschen heimsuchen. Doch das ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Habt Acht auf euch selbst. Man wird euch in den Synagogen vor den Gerichten stellen und auspeitschen. Ihr werdet euch um meinetwillen vor Machthabern und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Denn bevor das Ende kommt, muss das Evangelium allen Völkern verkündigt werden. Wenn man euch verhaftet und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder dem Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen die Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Der Greuel der Entweihung wird dort stehen, wo er nicht stehen darf. Wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst noch hinuntersteigen und ins Haus hineingehen, etwas mitzunehmen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Wie schwer werden es die Frauen haben in jener Zeit, die ein Kind erwarten und stillen. Betet auch, dass das alles nicht im Winter geschieht. Denn in jenen Tagen wird eine Not herrschen, wie es sie von der Zeit an, als Gott die Welt erschuf, bis heute nicht gegeben hat und wie es auch danach auch nie mehr geben wird. Hätte der Herr diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um derer willen, die er auserwählt hat, hat er sie verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagt: Seht, hier ist der Messias, oder siehe, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen, um wenn möglich die Auserwählten irre zu führen. Seht ihr euch darum vor. Ich habe euch alles vorausgesagt. Vater, wir beten, dass du uns Einsicht schenkst, auch in diese schwere Botschaft, dass wir sie richtig anzuwenden wissen für heute. Amen. Setzen wir uns, ihr Lieben. Markus 13, das ist noch nicht alles an Endzeitrede. Markus 13. Ihr Lieben, wir bekommen heute viele Warnungen, nicht wahr? Viele Warnungen. Ich weiß nicht, was das mit euch macht. Bei mir passiert das oft, wenn ich den Computer öffne, eine Viruswarnung. Dein Computer ist möglicherweise mit einem Virus gefährdet. Warnungen bei Medikamenten, die man einnimmt. Unverträglichkeiten, die erscheinen oder die auftreten können. Crash-Warnungen an der Börse. Wenn du nicht handelst, ist dein Geld weg. Inflationswarnungen, Unwetterwarnungen diese Woche. Ja, Glatteis und Schnee bestimmen Regionen in Deutschland. Warnungen von belasteten Nahrungsmitteln. Rückrufaktionen. Corona-Warn-App. Ich weiß nicht, ob ihr das auf eurem Smartphone drauf habt, ja, dass man Infektionsketten nachhalten kann und prüfen kann, ob man irgendwo in der Nähe von jemand war, der möglicherweise Corona hatte, um diese Kette zu unterbrechen. Und natürlich Warnungen vor steigender Kriegsgefahr. Wir sind mittendrin. Und die Angst, dass das noch größer wird, über die Grenzen der Ukraine hinausgeht und ein Flächenbrand werden kann. Das sind die großen. Und was ist mit all den vielen kleinen Warnlichtern? Wenn man überlegt mal, wie viele Warnlichter wir an einem Tag sehen, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, wie viele rote Lichter, wie viele rote Ampeln. Und jedes Licht versucht dir irgendwas zu sagen. Tritt rechtzeitig auf die Bremse, sei dabei, konzentrier dich, ist wichtig. Und dann auch die nonverbale Kommunikation, die man mit Menschen oft führt. Die einen versuchen auch zu warnen, stopp jetzt hier, pass auf, was du jetzt sagst. Ich weiß nicht, wie bei euch das ankommt. Meine Warnungen sind überall. Frage, hörst du auf sie alle? Wie gehst du mit all den Warnungen um? Unglaublich viele Warnungen. Also ich muss sagen, manchmal ist mir das zu viel. Und irgendwann wird man nachlässig. Irgendwann bist du nicht mehr so konzentriert. Irgendwann sagst du, das ist nicht mehr so wichtig. Und du klammerst Dinge aus und sagst, nee, dem gehe ich nicht nach. Das nehme ich jetzt nicht ernst. Oder nicht so ernst. Und das ist auch die große Gefahr. Dass wenn man das nämlich einmal beginnt, dass man dann die wirklich wichtigen Warnungen beginnt runterzuspielen. Wegzudrücken. Nächstes Programm. Was wir heute haben, ihr Lieben, ist ein Warnabschnitt von Jesus bezüglich der Zukunft. Der nahen Zukunft, von der Zeit, in der Jesus damals lebte, aber auch, ich denke, der fernen Zukunft. Das ist die längste Rede, die Jesus im Markus-Evangelium geredet hat. Wir nennen das auch die Ölbergpredigt oder die Ölbergrede. Genannt, weil es um die Frage nach dem Tempel geht und die Jünger, nachdem Jesus rauskommt aus dem Tempel, sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Gehen Sie hinaus an den Ölberg, sehen hinüber zum Tempel und Sie fragen dort, wann. Und dann beginnt Jesus diese Rede. Wichtige Rede. Und Jesus entfaltet dort zuerst einmal die Zukunft des Tempels und des jüdischen Volkes. Aber auch das Ende der Zeit, das Ende der Welt, spricht über sein Wiederkommen. Jesus spricht Warnungen aus. Und die Frage ist, aus diesem Text alleine betrachtet, was ist für uns wichtig? Was ist aus Jesu Sicht im Blick auf die Zukunft für uns wichtig? Weil, ihr Lieben, das ist die längste Botschaft, die er gibt. Und es ist so kurz vor seiner Hinrichtung. Er hat also nicht mehr viel Zeit zu reden, aber dafür nimmt er sich Zeit. Dafür nimmt er sich ausführlich Zeit. Was müssen wir wissen? Um das mal zu zeigen, ihr Leben so in etwa, das ist in Miniatur, dieses Bild habe ich damals, als wir in Israel unterwegs waren, aufgenommen. Da gab es eine Miniaturstadt von dem alten Jerusalem zur Zeit Jesu. Und so sah wahrscheinlich der Tempel aus. Also ein wunderschöner Tempel, den Herodes erbaut hat. So sieht es heute aus. Der Tempel war hier auf diesem Tempelplatz aufgebaut, wesentlich größer als die Al-Aqsa-Moschee. So, und die Jünger hier unten in diesem Gebiet, da ist irgendwo der Tempelberg, werden von hier aus rübergeschaut haben. So, und dann müssen wir uns dieses Bild vorstellen, jetzt auf diesem Berg. Das ist das, was sie sahen. In diesem Kontext hat Jesus das gesprochen. Es ging alles in Richtung Tempel. Und jetzt entfaltet Jesus Warnungen für die Zukunft. Eine Schwierigkeit, die wir haben, jetzt in Markus 13. Was spricht von der Zeit des Tempels, von der Zeit damals? Und was spricht möglicherweise für die Zeit heute? Das richtig einzuordnen. Und ihr Lieben, da gibt es große Unterschiede in der theologischen Auslegung, bei den Bibelauslegern. Da gibt es die einen, die sagen, alles, was Jesus hier sagt, betrifft nur die Zeit damals. Nur die Zeit, weil 70 nach Christus ist dieser Tempel zerstört worden. Dieses wunderbare Gebäude. Ja, und das, was wir heute sehen, hat genau mit diesem Text zu tun. Dass dieser Tempel dort nicht mehr steht. Die Frage ist nur, was machen diese Ausleger dann mit den Aussagen über das Wiederkommen Jesu? Sie sagen dann, alles, was sich nicht so anhört, als dass es sich direkt auf die Zerstörung des Tempels bezieht und auf diese Zeit damals, würden sie sagen, das hat dann letztlich einen symbolischen Charakter. Dann spricht die Wiederkunft zum Beispiel davon, dass Christus auffährt zum Vater gen Himmel. So wird das dann zum Beispiel verstanden oder ausgelegt. Und auf der anderen Seite haben wir Ausleger, die sagen, das, was Jesus hier sagt, hat mit dem Tempel gar nichts mehr zu tun. Das hat nur mit der Zukunft zu tun. Und viele sagen, das hat genau mit unserer Zeit heute zu tun. Und dazwischen haben wir die, und ich denke, dazu gehört auch die Masse der Ausleger, die sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Es hat mit der Zeit des Tempels zu tun, aber es hat auch mit der zukünftigen Zeit zu tun. Und so wollen wir diesen Text auch lesen. Ich finde, für mich ist das immer noch eine unheimliche Hilfe, was ich damals als Kind gelernt habe aus dem Bibelpanorama. Ich habe das jetzt mal ein bisschen abgeleitet, hier die Bergspitzen biblischer Prophetien. Bergspitzen biblischer Prophetien. Wer hat diese Grafik in dieser Form schon mal gesehen? Ja. Das Geniale an dieser Grafik, finde ich, das erklärt unglaublich gut, wie wir die verschiedenen Aussagen alttestamentlicher Propheten oder auch die Aussagen Jesu richtig einordnen können. Denn was die Propheten sahen, war oft nur etwas wie die Bergspitzen der Geschichte, die Höhepunkte der Geschichte. Ja, wenn wir auf so einem Plateau stehen würden und wir würden die Alpenlandschaft sehen und wir gucken dort drüber, dann sehen wir im Prinzip nur die Umrisse, die Bergspitzen. Und das ist so, wie die Propheten gesehen haben. Sie schauen sich das an und sie sehen das Kommen Jesu, sie sehen das Sterben Jesu, sie sehen, dass er wiederkommt. Aber alles, was dazwischen ist, dahinter liegt, das bleibt ihnen verborgen. Und das, was für die Propheten mühevoll war, war im Prinzip zu erkennen, wie weit sind die verschiedenen Ereignisse auseinander. Das konnten sie nicht sehen. Und so finden wir manchmal in einem Vers oder in einem Kapitel Aussagen aus verschiedenen Zeiten. Ich finde, das macht dieses Bild schön klar. Was die Propheten sahen, die Geburt Jesu, das Sterben Jesu, was sie nicht sahen, die Himmelfahrt Jesu. Was sie sahen, die Zerstörung, die kommen wird. Das ist das, von dem Jesus jetzt hier spricht. Das unmittelbar bevorsteht. Aber Jesus scheint weiter zu blicken. Auch in die Zukunft. Er spricht von seinem Wiederkommen. Und ich denke, dass auch Teile da drin sprechen von einer größeren Zerstörung und Trübsalszeit. Und letztlich dann das kommende Reich Gottes. So, und was dazwischen liegt, die Zeit der Gemeinde, das haben die Propheten nicht gesehen. Das ist das, was Paulus dann sagt, das ist ein Geheimnis. Das war ein Geheimnis von Anfang an. Es ist erst nach Christus offenbart worden. Auch die Entrückung sind Dinge, die man nicht gesehen hat, die erst im Neuen Testament wirklich ja, angesprochen werden. Und ich finde, das hilft mir unglaublich, mit prophetischen Texten umzugehen und sie dementsprechend auch zu behandeln. Und ihr Lieben, für mich persönlich sage ich auch, warum ich das auch so sehe, warum ich sage, dass biblische Texte möglicherweise, aber ich weiß, wir müssen damit sehr aufpassen, weil das sehr missbraucht werden kann, möglicherweise genau auf das heute abzieht, was wir heute erleben, ist, wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit. Wisst ihr warum? Israel. Israel. 2000 Jahre kein Volk. 1948, nach dem Zweiten Weltkrieg. Etwas, was niemand für möglich gehalten hat. Das ist für mich ein Wunder. Der Schrift vorausgesagt. Gottes Zeiger an der Weltenuhr. Und das zeigt mir schon, wir leben in einer spannenden Zeit. Und dennoch müssen wir aufpassen, ihr Lieben, dass wir nicht alles, was der Bibeltext sagt, direkt die Zeitung daneben legen und sagen, okay, jetzt versuchen wir das eins zu eins miteinander zu verbinden, weil da geschieht viel Unsinn. Und in dieser Spannung sind wir, wenn wir uns mit prophetischen Texten auseinandersetzen. Das ist auch die Spannung, in der wir hier stehen. Dass wir die Bibel nicht gebrauchen und versuchen, alles auf unsere Zeit hinauszuziehen, zu sagen, das ist für das 20. Jahrhundert geschrieben worden. Ja, das ist der Blick der Propheten und ein Stück weit auch unser Blick, wenn wir in die Zukunft schauen. Deshalb habe ich es genannt, Jesus und seine Warnungen bezüglich der Zukunft. Der nahen, aber auch der fernen Zukunft. Der nahen, aber auch der fernen Zukunft. Und was ist Jesus wichtig, uns weiterzugeben oder zu sagen? Das Erste, ich habe den Text immer nur fett hervorgehoben, auf das ich gerade eingehen will. Vier Warnungen, die ich hier sehe. Eine Warnung vor falscher Sicherheit. Was will Jesus uns weitergeben? Eine Warnung vor falscher Sicherheit. Jesus versetzt seine Jünger mit dem, was er hier sagt, in einen Schockzustand, wenn er über den Tempel spricht. Die entscheidende Frage ist jetzt, wir haben Jesus gesehen, wie er in Kapitel 11, in Kapitel 12 die ganze Zeit im Tempel unterwegs ist, wie diese konfliktreiche Zeit im Tempel, wer hat hier das Sagen, zu Ende geht. Sie geht jetzt zu Ende. Denn Jesus verlässt den Tempel. Und das ist eine ganz entscheidende Aussage hier. Jesus verlässt den Tempel. Das spricht Bände. Er hat alles versucht, um Israel von innen heraus zu erneuern. Wir haben gesehen, wie massiv er vorgegangen ist. Aber auch sein letzter Versuch scheitert. Von jetzt ab gibt es keinen Ruf mehr zur Umkehr. Diese Zeit ist vorbei. Ihr Lieben, und das zeigt auch, wenn wir über die Endzeit nachdenken, in diesem Kontext, dass es eine Zeit geben wird, wo der Ruf zur Umkehr verschollen ist. Dieser Ruf bleibt nicht für immer. Das ist ein Gnadenruf, kein Qualruf. Und ihr Lieben, ich glaube, das müssen wir auch so verstehen, weil das ist eine Botschaft, die Menschen heute nicht mehr gerne hören. Aber wir dürfen uns noch verändern. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben das Evangelium, da ist Kraft zur Veränderung. Und die Zeit zur Umkehr muss genutzt werden. Und wenn wir das Menschen sagen, dann nicht, weil wir sie quälen, sondern weil es irgendwann nicht mehr geht. Weil es ein Geschenk ist. Und das Bild, das hier, denke ich, gut reinpasst, wie wir Jesus beschreiben können, er verlässt den Tempel, der Kapitän verlässt das sinkende Schiff. Und die Jünger verstehen diesen Moment noch gar nicht so richtig. Denn sie kommen vor die Tür, sie gehen vor die Tempeltür, sie schauen sich das alles an, sie sind begeistert und sagen, wow, Jesus, wie schön, wie prächtig. Was für ein unglaubliches Bauwerk. Und ihr Lieben, der König Herodes, der diesen Tempel gebaut hat, hat auch wirklich Unglaubliches vollbracht. Es war eines der größten Bauwerke der antiken Welt. Die gewaltige Tempelanlage von König Herodes wurde damals stark erweitert von dem salomonischen Tempel oder dem, was von Serubabel erbaut worden ist. Es galt in der Antike als eines der großen Weltwunder. Und so können wir uns sehr gut vorstellen, dass der Tempel in Jerusalem der Stolz der jüdischen Nation war. Das war die Verkörperung des Judentums. Das hieß, Gott ist mit uns. Das hieß, wir sind das auserwählte Volk. Es gab ein altes rabbinisches Sprichwort, das sagt, jeder, der den Tempel des Herodes nicht gesehen hat, hat noch nie was Schönes gesehen. Josephus sagt, der jüdische Geschichtsschreiber, er gibt detaillierte Beschreibungen über den Tempel und er sagt, wenn man sich Jerusalem näherte, sieht der Tempel aus wie ein strahlend weißer Berg. Er spricht von Quadersteinen, die in der Tempelanlage verbaut worden sind, die 22 Meter lang waren. Diese weißen Steine verliehen dem gesamten Komplex ein strahlend weißes Aussehen. Und wenn man von Weitem sich dem Tempelberg nahte, dann wirkt das, als ginge man zu einem schneebedeckten Berg. Und manchmal musste man, wenn die Sonne hochstand und schien, den Blick abwenden, weil es blendete. Dieser Tempel, ihr Lieben, war der Inbegriff der jüdischen Kultur, des jüdischen Nationalbewusstseins und des jüdischen Stolzes. Und das war es auch für die Jünger. Und wenn sie hier sagen, Jesus, schau dir diesen Tempel an, dann war das nicht, dann dürfen wir nicht sagen, okay, sie sehen diesen Tempel zum ersten Mal. Sie haben den Tempel schon oft gesehen. Ja, das ist nicht ein Bewundern des Tempels. Wow, noch nie gesehen, sondern das, was Sie hier versuchen auszudrücken, ist das, was typisch jüdisch ist, nämlich persönlichen Stolz. Schau dir das an. Das gehört zu uns. Das ist das, was die Jünger hier versuchen, was der Jünger jetzt versucht auszudrücken, zu sagen. Und was sagt Jesus? Du bewunderst das? Ich sag dir was. Mit einem Satz. Nicht ein Stein bleibt hier auf dem anderen. Nicht einer. Bäm. Was muss das für ein Schock gewesen sein? Können wir uns vorstellen, wie das eingeschlagen hat? Bei den Jüngern? Diese Botschaft, nicht ein Stein bleibt auf dem anderen. Und so wartet sie, bis sie mit Jesus, hier nochmal ein weiteres Bild, so hat Salomo den Tempel gebaut, das ist das, was Herodes später aus dem Tempel gemacht hat. Und so gehen sie hier unten an den Ölberg, schauen hinüber zu dem Tempel und alles, was sie miteinander, auch wenn sie nicht mehr im Tempel ist, ist letztlich, es geht um den Tempel. Und damit beginnt die Ölbergrede, Jesus und der Blick auf zukünftige Ereignisse. Und sie fragen, wann? Wenn wir sowas hören, wollten wir es nicht auch wissen? Wann, Jesus? Das ist so gewaltig, was du gerade gesagt hast. Wann? Und dann beginnt Jesus. Die erste Warnung Jesu. Was immer uns ein Gefühl von Sicherheit, Verbundenheit, Zugehörigkeit oder persönlichen Stolz vermittelt in dem, was wir besitzen dürfen, wenn es nicht mit Jesus verbunden ist, ist es dem Untergang geweiht. Eine falsche Sicherheit. Bei den Juden war es der Tempel. Was ist es bei uns? Unsere geliebte Freiheit, unser demokratisches System. Wir wissen manchmal gar nicht das, was wir wirklich schätzen. Unser Rechtssystem, unsere Krankenversicherung, Rentenversicherung, Schulausbildung, finanzielle Unabhängigkeit. Und Jesus sagt, eines Tages, wenn es mich nicht im Zentrum hat, es wird keinen Wert mehr haben. Es wird zerbrechen. So wie dieser Tempel. Wenn man so will, die erste Warnung. Zweite Warnung. Eine Warnung vor falscher Sicherheit, die Gefahr falscher Christusse. Die Gefahr falscher Christusse. Es ist interessant, wenn Jesus jetzt beginnt, diese Zeit zu beschreiben, die zuerst einmal die Zeit des Tempels beschreibt, dann klammert er das ein in den Aussagen, es werden falsche Christusse kommen, es werden Messias kommen, es werden Menschen kommen, die kommen werden und sagen werden, ich bin's. Und die mit meiner Autorität auftreten, aber sie versuchen, meine Autorität zu ersetzen durch ihre eigene Autorität. Wie wichtig ihnen das ist, zeigt der Vers 5 und 6 und die Verse 21 bis 23, wo er am Anfang und am Ende das einsetzt. Und sagt, das ist meine Warnung an euch. Ein offensichtliches Zeichen dafür ist, dass sie sagen, wir sind der eine. Das kann offenkundig sein, wie bei einem Sektenführer wie David Koresh, der messianische Autorität über seine Anhänger eingefordert hat. Aber das kann auch ganz subtil sein. Das kann ein Gemeindeleiter oder ein Gemeindepastor heute sein. Ein Christlicher, der in einer christlichen Gemeinde arbeitet und der seine Schäfchen dazu ermutigt, seinen Lehren nicht zu hinterfragen. Unhinterfragt zu übernehmen und Treue zu zeigen. Paulus spricht von dieser Gefahr und ich denke, wir sehen ein Beispiel, gutes Beispiel dazu im 1. Korintherbrief. Wo er zu den Korinthern sagt, was macht ihr? Der eine sagt, ich bin Apollos oder ich bin für Apollos, ich bin für Paulus, ich bin für Petrus. Und Paulus sagt, ist Christus zerteilt? Bin ich für euch gestorben? Und da merken wir, diese Art von Tendenz ist in der Gemeinde, auch unter Christen da. Menschen hervorzuheben, zu betonen. Und vielleicht nicht gleich sie auf einen Christus Pedal zu heben, aber dennoch zu viel Autorität zuzuerkennen. Und Jesus warnt. Der Fokus, Das Zentrum unseres Glaubens muss er selber sein, kein charismatischer Führer. Das Dritte, was Jesus anspricht, ist Bedrängnis und Verfolgung. Bedrängnis und Verfolgung. Er versucht vorzubereiten auf eine Zeit der Bedrängnis und der Verfolgung. Die Verse 14 bis 18, denke ich, wenn man die liest, da wird deutlich, das ist schon sehr eingeschränkt. Die Verse 9 bis 18, die sehr stark, wo wir sehr stark sind, das meint wirklich die Zeit Jesu. Die Zeit, wo der Tempel zerstört wird, 70 nach Christus, ja, weil es auch die Begriffe Synagoge, ihr werdet um meinetnamen willen vor Machthabern und Königen verantworten müssen, vor, um ihnen Zeugnis zu geben. Das sehen wir in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Aber darüber hinaus haben wir auch Texte wie Verse 7 und 8 und die Verse 19 bis 20, die wir sehr wohl auf die damalige Zeit, aber auch auf die Zeit heute anwenden können. Ja, wenn er davon redet und ihr werdet von Kriegen hören, von Kriegsgefahr, dann erschreckt nicht, denn es muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Und dann beschreibt er, denn in jenen Tagen wird eine Not herrschen, wie sie von der Zeit an, als Gott die Welt erschuf, bis heute nicht gegeben hat und wie sie danach auch nicht mehr geben wird. Er sagt, es wird eine einmalige Zeit sein, die wir mit nichts anderes davor vergleichen können. Und Jesus warnt. Möglicherweise wirklich etwas, was in unsere Zeit hinein reicht. Aber zu der Realität der Bedrängnis gehört die Realität der Verfolgung. Und das ist etwas, was Jesus hier hervorhebt. In den Versen 9 bis 13. Zu Beginn des Markus-Evangeliums rief Jesus damals seine Jünger auf und sagte: Nehmt euer Kreuz auf euch und folgt mir nach. Das ist das, was Markus schon die ganze Zeit als Botschaft mitträgt. Und das ist das, was jetzt konkret wird. Das ist das, was er versucht, der zukünftigen, der Gemeinde erstmal, die das Markus-Evangelium liest, zu sagen. Nun warnt er vor den Einzelheiten der Verfolgung. Auspeitschen in den Synagogen, Prozesse vor Statthaltern und Königen, sogar Verrat durch Freunde und Verwandte, sogar Verrat in der eigenen Familie. Das gesamte Neue Testament, ihr Lieben, ist davon getränkt, dass die Gemeinde eine Leidensgemeinschaft ist. Das ist das, was die Offenbarung auch im Kern ausmacht, zu sagen, es lohnt sich, dabei zu bleiben. Rechnet nicht mit einem Himmel hier auf Erden. Das ist nicht eure Berufung. Eure Berufung ist es, mir zu folgen, das Kreuz auf euch zu nehmen. Das ist das, wozu Jesus hier ruft. Das ist Botschaft, das ist Endzeitbotschaft. Einem Timotheus sagt er, jeder, der ein Gott wohlgefälliges Leben in Christus führen will, muss Verfolgung erleiden. Das fällt uns schwer, nicht wahr? Weil uns liegt das überhaupt nicht nah. In unseren Breitengraden kennen wir das nicht, dass wir physisch verfolgt werden. Und da ist eine Gefahr drin, dass wir denken, so muss das normal sein. Ist es aber nicht. Wir erleben nicht das Normale im Blick auf die Zukunft. Vorbereitung auf Verfolgung. Es ist letztlich diese Botschaft auch eine Frage von Jesus an uns, die er schon so oft gestellt hat, in Markus 11 und 12. Wie sehr liebt ihr mich? Wie sehr liebt ihr mich, wenn es auf Messerschneide geht? Wenn eure Loyalität zu mir richtig herausgefordert wird und es mit schweren Nachteilen für euch verbunden ist, vielleicht sogar bis hin zu physischen Misshandlungen. Es lohnt sich, durchzuhalten. denke, das sind die Dinge, die Jesus hervorhebt, die er betont. Wo er sagt, das ist wichtig im Blick auf die Zukunft. Eine Warnung vor falscher Sicherheit, die Gefahr falscher Christusse und die Vorbereitung auf Bedrängnis und Verfolgung. Und ein letztes, die Gefahr von Endzeitspekulanten. Auch das, denke ich, drückt Jesus hier aus und versucht davor zu warnen. Ist es nicht interessant, dass die Zeichen, die wir so oft benennen als Endzeitzeichen, sagt Jesus was von diesen Zeichen? Das sind eben nicht Zeichen für die Endzeit. Richtig? Dieses Kriegen und Kriegsgeschrei. Hungersnöte, Verfolgung. Er sagt, es muss so kommen. Das ist noch nicht das Ende. Das gehört alles auf diesem Weg dazu. Aber ich denke, was Jesus anspricht, ist, weil wir Menschen dazu neigen, nicht wahr? Sobald sich irgendwas zuspitzt, sobald der Boden heiß wird, nehmen wir gerne die Bibel zur Hand und versuchen, das zeitlich zuzuordnen und zu sagen, das ist es. Und versuchen, das sofort mit der Endzeit zu verbinden. Katastrophale Ereignisse, die sich in unserem Leben gerade ereignen. Und da ist etwas in uns, das sucht danach, um zu wissen, auf welchem Programmpunkt sind wir gerade im Endzeitkalender. Und da ist eine Gefahr. Corona, ein weltweiter Virus. Wir sind in der Endzeit. Krieg in der Ukraine, ein Zeichen der Endzeit. Selbsternannte Prophezeiungsexperten verweisen auf aktuelle Ereignisse als sichere Anzeichen dafür, dass wir uns in der Endzeit befinden. Ich glaube, dass da wirklich eine Gefahr ist. Denn die traurige Tatsache ist, dass es so viele davon gab und sie sich alle im Grunde genommen als falsch erwiesen haben. Und was dann am Ende passiert ist, dass wir Menschen haben, die sich dem Glauben abwenden. Eines der berühmtesten Beispiele in der jüngeren Geschichte wären die Milleriten zum Beispiel. William Miller, ein Baptistenpastor, der aus Daniel 8 und 9 versucht hat, das Wiederkommen Jesu abzuleiten und zu berechnen und auf das Datum 22. Oktober 1844 kam. Viele seiner Anhänger gingen hin und haben sogar ihr Hab und Gut verkauft. Aus Angst und gesagt, wir wollen bereit sein. Und was passierte? Wir wissen es. Und genau aus diesem Grund sollten wir sehr vorsichtig sein mit Endzeitspekulationen. Endzeitereignisse zu sehr mit der heutigen Zeit zu verknüpfen. Während die meisten prophetischen Spekulanten heute solche spezifischen Datumsangaben vermeiden, gibt es aber immer noch die unglückliche Tendenz, die Bibel durch die Brille der heutigen Schlagzeilen zu lesen. Ich habe von Bibelauslegern das auch gehört. Die sagen auf der einen Seite, ich lege hier meine Bibel hin, auf der anderen Seite, ich lege die Zeitung hin. Wir alle sollten es, denke ich, besser wissen. Was sind die wirklichen Gefahren, von denen Jesus hier spricht? Was sind die wirklichen Gefahren, auf die er uns hinweist? Die wirklichen Gefahren, die er betont, sind eine Warnung vor falscher Sicherheit. Wenn wir über die Endzeit reden, dann müssen wir prüfen, wo liegt unsere Sicherheit? Woran hängen wir uns? Wo suchen wir unsere Sicherheit? Die Gefahr falscher Christusse, Menschen, die sagen, ich weiß, wo es lang geht. Die Vorbereitung auf Verfolgung und die Gefahr der Endzeitspekulanten. Ich glaube, am Ende kommt es nicht so sehr darauf an, dass wir endzeitliche prophetische Ereignisse klar zuordnen können mit unserer heutigen Zeit. Sondern am Ende kommt es darauf an, was ist mit uns in unserem Herzen passiert. Wie sind wir in diese Zeit gegangen? Abschließend, lass dich von Jesus warnen. Hab ein Radar dafür, wenn es wirklich Dinge gibt, die wichtig sind. Wir haben tausende von Warnsignalen in der Woche, aber wir müssen unterscheiden lernen. Und nicht alle brauchen dieselbe Aufmerksamkeit. Wir müssen nicht alles gleich achten. Und wenn es etwas gibt, was Jesus versucht zu sagen, dann dies, passt auf, was mit euch geschieht und in euch geschieht und wacht. Dafür treffen wir uns, um uns innerlich wach zu halten, dabei zu bleiben. Und ihr Lieben, Endzeit ist eine Zeit der Schmerzen, ja. Aber es ist auch eine Zeit mit wunderbarem Ausblick. Es ist auch eine Zeit mit wunderbarem Ausblick. Wir haben gesagt, was die Jünger gerade erleben, das hat einen Schmerz in ihrer Seele verursacht. Nur allein dieser Gedanke, der Tempel wird zerstört. Und ihr Lieben, dahinter steht eine unglaubliche Botschaft, nämlich welche? Gott verlässt den Tempel, richtig? Gott geht aus seiner Wohnung fort. Gott verlässt sein Zuhause. Ihr Lieben, als Jesus aus dem Tempel ging, wurde Weltgeschichte geschrieben, die unumgänglich sein wird von diesem Moment ab. Die Jünger haben es noch nicht verstanden. Aber das war zwingend, was jetzt folgen musste. Was bedeutete der Abgang Jesu aus dem Tempel? Was bedeutete das, wenn Jesus jetzt nur noch ans Kreuz gehen kann? Davon spricht Markus 13. Es bedeutet zuerst einmal Gericht. Für Jesus, der unser Gericht trägt, aber auch für uns. Für das, was kommt. Etwas anderes bleibt dieser Welt nicht mehr, wenn Jesus ans Kreuz gehen muss. Jesus sagt, die Welt ist entlarvt, angeklagt, abgeurteilt. Und wir gehen auf Karfreitag zu. Karfreitag, wo das Verbrechen der Welt schlechthin stattgefunden hat. Der Fürst des Lebens wird gekreuzigt. Und seit Karfreitag steht die Welt unter dem Aus. Wie ein angeschlagener Boxer, der nur noch im Ring taumelt. Und darum entwirft Jesus hier dieses Bild einer krisenden, qualmenden, zerbrechenden Welt. Es bedeutet Gericht. Und auf der anderen Seite aber auch Hoffnung. Denn Jesus setzt ein Hoffnungszeichen. Signale des Aufbruchs. Er spricht von etwas wie Geburtswehen. Doch das ist erst der Anfang, der Beginn. Es ist wie Geburtswehen. Er benutzt das Bild einer schwangeren Frau, die kurz davor ist, ihr Kind zur Welt zu bringen. Und ihr Lieben, das ist was Wunderbares. Am Ende steht nicht das Bild von Tod und Zerstörung, sondern am Ende steht das Bild von Leben. Aber durch eine Zeit der Schmerzen. Und ich glaube, das ist die richtige Sicht, wenn wir uns mit Endzeitreden wie diese auseinandersetzen. Ja, es wird schmerzhaft. Und ja, es wird dunkel bei dem, was kommen wird. Aber alles, was wir erleben, ihr Leben, ist keine Hinrichtung wie das, was Jesus für uns erlebt hat. sondern es ist wie ein Geburtsschmerz, der eine neue Zeit ankündigt, eine verheißungsvolle Zeit, den verheißungsvollen Anbruch des Reiches Gottes. Darauf liegt der Schwerpunkt. Es ist nicht dazu gedacht, bleibend in Angst und Schrecken zu leben. Wir müssen diese Texte zulassen, ja, weil es durch dieses Tal geht. Aber am Ende sind wir auf dem Berggipfel, wo Jesus wiederkommt. Und so endet diese Geschichte. Jesus kommt wieder. Aber davon hören wir dann das nächste Mal. Amen.